Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Update, dem Podcast, der den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln begleitet. Und wie nach jeder Sitzung begrüßen euch hier am Mikrofon Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und Ausschussvorsitzender, sowie
André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln und Sprecher im Untersuchungsausschuss für die Grünen-Fraktion.
Lieber André, wir machen weiter mit dem Blick zurück auf die 36. Sitzung des Ausschusses vom 11. Oktober. Wir sind immer noch in den Befragungen der Zeuginnen und Zeugen des Berliner Verfassungsschutzes. Das heißt, auch in der letzten Sitzung hatten wir keine Namen, sondern die Bezeichnung der Zeuginnen und Zeugen als Z8, Z9 und Z10. Was verbirgt sich denn diesmal dahinter?
Ja, wir sind, nachdem wir auf der Referatsleitungsebene begonnen haben, teilweise auch schon Gruppenleitung hatten, sind wir diesmal eine Ebene nach unten gesprungen, auf die Ebene der Sachbearbeitung. Nämlich diejenigen, die direkt zuständig waren für die Bearbeitung des Neukölln-Komplexes, der rechtsextremen Szene in Neukölln. Was dazu geführt hat, dass wir das erste Mal Leute hatten, die wirklich Szenekenntnis hatten und die uns sagen konnten, was der Verfassungsschutz da wusste und es nicht nur abstrakt beschreiben, so dass wir da sehr tief in die Debatte gehen konnten. Das hat zur Folge gehabt, dass wir fast 10 Stunden getagt haben und aber nur 2 Zeugen geschafft haben, nämlich nur die Zeugen Z8 und Z9. Zeuge Z10 aus dem Beschaffungsbereich konnten wir nicht mehr schaffen aufgrund des Zeitverzugs, sodass wir die erstmal vertagt haben.
Also bis kurz vor 19 Uhr haben wir getagt. Wie gewohnt, wenn wir auch mit dem Verfassungsschutz reden, doch auch wieder mit einem öffentlichen Teil, wo wir versucht haben, etwas mehr herauszubekommen als in den letzten öffentlichen Sitzungen und dann auch wieder 2 relativ langen Sitzungen im Geheimschutzraum, also unserem kleinen dunklen Kämmerchen, wo wir nicht darüber berichten dürfen, was denn dort uns genau erzählt worden ist. Aber ich glaube, wir können euch trotzdem nochmal einen ganz guten Überblick bekommen, was wir dann auch an neuen Erkenntnissen gewonnen hatten. Wir haben auch ja in der öffentlichen Sitzung diesmal nicht nur die Informationen erfahren, die wir schon wussten, also wie hat sich denn die Szene entwickelt, wie intensiv war die denn unterwegs, auch solche Fragen wie, wusste denn jemand Bescheid, als der Haupttatverdächtige Sebastian T. in Haft saß, da gab es doch mal mehr positive Antworten, als wir es sonst gewohnt waren.
Ja, genau, also der Verfassungsschutz wusste das durchaus auf Arbeitsebene. Der Verfassungsschutz wusste auch, wann sich die verschiedenen Organisationen, wie die sich entwickelt haben. Uns wurde auch das, was wir aus dem Polizeibereich schon kannten, beschrieben, dass die Szene sich über die Jahre verändert hat. Wir es am Anfang mit einer niedrig dreistelligen Szene in Rudow insbesondere zu tun haben, die da aktiv war und es über die verschiedenen Umbenennungen, nationaler Widerstand, Freie Kräfte Berlin-Neukölln, die Verbindung zur NPD und schlussendlich jetzt auch die Verbindung zum Dritten Weg, wir eine hohe personelle Kontinuität haben. Darauf sind wir ja im Detail auch in vorherigen Podcast-Folgen schon ausführlich eingegangen.
Ich glaube, wir können auch dieses Mal die Befragung der beiden Zeugen mehr oder weniger in eine Analyse zusammenpacken, weil das waren genau die 2 Sachbearbeiter, die den Neukölln-Komplex die ganze Zeit im Blick hatten. Also das war nicht ihre alleinige Tätigkeit, sondern habe dann je nach Zeitraum 30-50% der Arbeitszeit eingenommen. Und wir haben da zumindest auch Schilderungen bekommen, dass die Neuköllner Nazi-Szene nicht erst irgendwie mit Beginn 2014, 2015 oder gar 2017, als da die Ermittlungsgruppen beim LKA gegründet worden sind, sehr, sehr stark und präsent und bedeutend in Berlin war, sondern dass das tatsächlich zurückgeht bis auf die 2000er Jahre, als sich dort in Neukölln vor allem sehr, sehr junge Jugendliche rechtsextrem betätigt haben, dort ihre Netzwerke gebildet haben und eben über diese ganzen letzten 2-3 Jahrzehnte in unterschiedlichen Konstellationen geschaut haben, wie können sie ihre Agenda da bestmöglich vorantreiben. Und auch haben sie berichtet, dass es am Anfang des Untersuchungszeitraums, also gerade in den Jahren um 2010, dort auch eine sehr, sehr große rechtsextreme Szene gab. Also auch hier wieder diese dreistellige Personenanzahl an rechtsextremen Akteuren in Neukölln, aber stets mit diesem einen festen Kern.
Und was vielleicht in dem Zusammenhang auch noch interessant ist, also um einmal noch die beiden Zeuginnen einzuordnen, eine der beiden Personen war von 2009 bis 2021, also den kompletten Untersuchungszeitraum beim Verfassungsschutz für den Neukölln-Komplex zuständig, die andere Person von 2014 bis 2020, also beiden über einen sehr, sehr langen Zeitraum und eben auch den entscheidenden Zeitraum, was die Straftatenserie angeht. Derjenige, der die ganze Zeit da zuständig war, hat eben auch nochmal beschrieben, wie frühzeitig schon die Vernetzung in andere Bezirke erfolgt ist, eben nach Lichtenberg, nach Marzahn-Hellersdorf, früher auch stark nach Treptow-Köpenick und Schöneweide, als dort die NPD-Zentrale, der Henker, insgesamt die Brückenstraße als relevanter Treffpunkt da war. Und dass diese Vernetzung eben über die freien Kräfte, insbesondere von Sebastian T., auch über viele Jahre vorangetrieben wurde und man eben diese Szene nicht isoliert betrachten darf. Wir haben zum Beispiel konkret danach gefragt, naja, im Rahmen der Anti-Antifa-Arbeit haben die denn auch ihre Informationen ausgetauscht? Und da hat er ganz klar geantwortet, ja, auf jeden Fall haben die berlinweit Informationen über vermeintliche politische GegnerInnen und andere Anschlagsziele ausgetauscht und auch gegenseitig Informationen, Fotos etc. sich besorgt, wo sie hatten.
Wir hatten aber ja nicht nur den Blick nach Berlin gewagt, wir hatten bei der Polizei immer wieder mal nachgefragt, gab es denn auch Vernetzung darüber hinaus, also im Bundesgebiet und insbesondere nach Brandenburg. Über die Rudower Höhen kommt man ja von Neukölln relativ schnell nach Brandenburg. Also habe ich gelernt als Innenstadtkind, der da nicht so oft hinkommt. Aber wir hatten da den Verfassungsschutz gefragt, hat der denn dazu Erkenntnisse, dass es da auch eine Vernetzung über Neukölln hinaus, also auch über Berlin hinaus gab?
Ja, da haben sie uns jetzt nicht unbedingt geantwortet, dass es da so ganz feste Beziehungen von Anfang an gab, aber eben auch durch Umzüge durchaus aus der Berliner Szene, die umgezogen sind an den Stadtrand, aus welchen Gründen auch immer, entweder weil der Wohnraum da billiger war, weil sie eine Familie gegründet haben etc., auch ihr Aktionsfeld verändert haben und auf einmal Straftaten in Brandenburg begangen haben, da sich an Szeneveranstaltungen beteiligt haben, auf Demonstrationen gegangen sind, aber gleichzeitig die Verbindung nach Berlin weiter aufrechterhalten haben und so auch einfach über ein einfaches Umziehen eine Verknüpfung mit der Brandenburger Szene durchaus vorhanden war und auch genutzt wurde.
Wir sehen auch hier eigentlich keine Überraschung, zumindest nicht für die Leute, die sich sehr intensiv mit Rechtsextremismus beschäftigen. Auch hier sind es keine Einzeltäter. Es gibt zwar gerade diesen kleinen Kreis von 4, 5, 6 Personen, die da wirklich konstant über die Jahre mit dabei waren und die auch vor allem sehr gewaltbereit und klandestin agiert haben, aber natürlich sind Rechtsextreme da nicht nur in ihrem abgeschlossenen Kreis, in dem sie darüber hinaus nicht kommunizieren. Das machen sie vielleicht gerade dann, wenn es um konkrete Verabredungen zu Straftaten geht. Aber dass die in der rechtsextremen Szene in Berlin und darüber hinaus auch die ganze Zeit Anschluss und Möglichkeiten suchen, das war zumindest auch dem Verfassungsschutz bekannt. Eigentlich keine große Überraschung, aber sagen wir mal so, nach den letzten Befragungen, die wir so hatten, wo niemand eine Ahnung von irgendwas hatte, war das doch zumindest eine kleine Beruhigung, dass das zumindest beim Verfassungsschutz angekommen ist.
Was aber sich weiterhin bestätigt hat, ist, selbst da, wo der Verfassungsschutz Informationen hatte und die gesammelt hat und hier zumindest auf Sachbearbeiterebene dann auch die entsprechende Kenntnis hatte, ist damit relativ wenig passiert. Also wir haben mit beiden darüber gesprochen, naja, in welcher Form hat das denn jetzt genutzt, die rechtsextreme Szene zu bekämpfen, Straftaten aufzuklären in dem Bereich. Und da waren die Antworten wiederum relativ dünn, weil diese Informationen zwar beim Verfassungsschutz vorlagen, aber dann doch nur in sehr dosierter Form an das Landeskriminalamt und an den Staatsschutz gegangen sind. Und zwar im Regelfall als sogenanntes Behördenzeugnis.
Und dann, lieber André, steigen wir doch für alle mit ein, die jetzt nicht Experten im Bereich des Verfassungsschutzes sind und versuchen, zumindest mit den Erkenntnissen, die wir gewonnen haben, doch mal alle mitzunehmen. Behördenzeugnis, wer wird denn da bewertet und welche Note hat es gegeben?
Ja, die Situation ist die, dass der Verfassungsschutz grundsätzlich durchs Trennungsgebot in Deutschland getrennt ist von den normalen Polizeibehörden. Da soll nicht ein uneingeschränkter Informationsaustausch stattfinden. Das überlasse ich mal dem Innenpolitiker, die historischen Gründe dafür herzuleiten. Aber das führt dazu, dass man nur mit sehr speziellen Mechanismen offizielle Informationsweitergabe an die Polizei machen kann, so dass die dann auch für ihre Arbeit weiter verwenden kann. Und da haben wir im Prinzip aus unseren bisherigen Gesprächen drei Stufen erkannt. Wenn man merkt, da könnte was interessant sein für die Polizei, dann ruft man mal an und sagt, naja, wir haben hier was. Ist das für euch interessant? Wenn ja, dann würden wir euch offiziell das mal mitteilen. Dann gibt's eine Erkenntnismitteilung, das sind relativ so kleinere Sachverhalte, die mitgeteilt werden. Und das, wo dann wirklich auch, wo es offiziell wird, ist das sogenannte Behördenzeugnis. Da schreibt der Verfassungsschutz auf, beispielsweise, wir haben eine Telekommunikationsüberwachung durchgeführt und haben da folgende Erkenntnisse gewonnen. Und ich nehme jetzt mal ein fiktives Beispiel, da droht eine Straftat und hier folgende Personen haben folgende Informationen ausgetauscht und geben das dann an den Staatsschutz, damit der die Möglichkeit hat, so eine Straftat zu verhindern. Die Verwendung dieses Behördenzeugnisses ist aber immer wieder Gegenstand von Diskussionen gewesen, so auch in unserem im vorliegenden Neukölln-Komplex.
Na, jetzt sagen, wie André gerade schon angemerkt hat, diejenigen, die sich hier vielleicht nicht so intensiv mit der Sicherheitsarchitektur in Deutschland beschäftigt haben. Na, was soll denn das? Warum gibt der Verfassungsschutz nicht einfach alle seine Informationen an die Polizei weiter? Das von dir angesprochene Trennungsgebot, das hat man nicht gemacht, um den Behörden die Arbeit zu erschweren, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben eine Polizei, die ist für die Gefahrenabwehr und für die Verfolgung von Straftaten zuständig. Das heißt, die Polizei wird immer dann aktiv, wenn konkret eine Straftat droht oder schon begangen worden ist. Und glücklicherweise leben wir in einem Rechtsstaat, wo man aus demokratischer Sicht eine Grenze eingezogen hat und gesagt hat, naja, wir finden schon, dass die Polizei Gefahren abwehren soll, dass sie Ermittlungen führen soll, wenn Straftaten begangen worden sind, aber sie darf nicht einfach so alle möglichen Personen unter Verdacht stellen. Und um trotzdem in der Lage zu sein, Gefahren gerade für die Demokratie, für unseren Staat insgesamt als Ganzes, für die staatlichen Strukturen erkennen zu können, gibt es die Verfassungsschutzbehörden, weil die brauchen eben nicht eine konkrete Straftat, sondern schauen, wo gibt es denn extremistische Bestrebungen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die gegen unser Grundgesetz agieren. Und da darf dann der Verfassungsschutz genauer hinschauen. Aber Informationen darf er eben erst dann teilen, wenn es gefährlich wird. Aber wann das denn nun genau ist, das obliegt dann immer der Einschätzung. Und bei der Einschätzung, da kann man durchaus diskutieren, ob das immer so richtig gelaufen ist. Und vielleicht machen wir das einfach an einem sehr, sehr prägnanten Fall, der auch einen Schwerpunkt unseres Untersuchungsgegenstands darstellt.
Ja, das ist der öffentlich ja auch schon vielfach diskutierte Brandanschlag auf Ferhat Kocak, bei dem im Vorfeld der Verfassungsschutz durchaus Informationen hatte. Und die Frage ist, wie hat er die an die Polizei übermittelt? Das ist auch Gegenstand schon einer Sitzung des Innenausschusses oder mehrerer Sitzungen des Innenausschusses gewesen, in denen das berichtet wurde. Es gab dazu auch vielfach schon Medienberichterstattung, unter anderem auch mit Teilen der abgehörten Telefongespräche zwischen Sebastian T. und Thilo P. Deswegen würde ich einmal skizzieren, ohne jetzt auf die konkreten Daten einzugehen, aber einmal skizzieren, was die Ausgangslage war. Der Anschlag fand am 1. Februar 2018 statt. Vorher, schon im Januar 2017 und dann Mitte des Jahres 2017, war es zweimal so, dass Erkenntnisse des Verfassungsschutzes vorlagen, dass Ferhat Kocak von den beiden Hauptverdächtigen beobachtet wurde und die versucht haben zu ermitteln, wo er wohnt, beziehungsweise Sebastian T. auch behauptet hat, er wisse, wo er wohnt und da er auf jeden Fall im Visier stand. Dann kommt der Jahresbeginn 2018. Das ist dann auch die Szenen, die in einem Fernsehbericht nachzuhören sind. Da findet wieder eine Beobachtung, wie sich dann später herausstellt, von Ferhat Kocak statt durch die beiden Hauptverdächtigen, und sie folgen ihm, während er in einem roten Smart nach Hause fährt. Und da in diesem Telefongespräch wird aber sein Name nicht mehr genannt, aber er wird bis nach Hause verfolgt. Und daraufhin geht 2 Wochen später, also das ist Mitte Januar, 2 Wochen später, am 30. Januar, kurz vor dem Brandanschlag, geht ein Behördenzeugnis ans LKA, in dem steht, ist die Beschreibung drin, roter Smart, wohin der verfolgt wurde, was darin beschrieben wird, aber es taucht eben nicht der Name Ferhat Kocak auf. Diese Informationen sind vom Verfassungsschutz offensichtlich nicht zusammengeführt worden. Also die vorherige Beobachtung von Ferhat Kocak durch die beiden Hauptverdächtigen und diese Szenerie der Verfolgung einer Person im roten Smart. Obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass politische GegnerInnen, unter anderem aus anderen Parteien, so wie Ferhat Kocak, der auch damals schon in der Partei Die Linke aktiv war, im Fokus standen. Und dann versucht das LKA auf der Grundlage dieses Smarts eine Eingrenzung möglicher Personen und grenzt es am Ende auf 3 mögliche Halter ein, kann dann aber nicht mehr ermitteln in der Kommunikation mit dem Verfassungsschutz, wer genau am Ende der Halter ist. Und es findet am 31. Januar keine Warnung mehr von Ferhat Kocak statt. Am 1. Februar in der Nacht, vom 31. Januar zum 1. Februar, brennt das Auto. Und am 1. Februar kommt ein Behördenzeugnis des Verfassungsschutzes, wo dann auch der Name von Ferhat Kocak und alle weiteren Details drin auftauchen.
Ja, da hat man dann praktisch die Hosen runtergezogen und gesagt, schaut, wir haben ganz viel an Informationen. Und wenn man sich diesen Vorfall anschaut, er wurde vielfach diskutiert, dann gab es auch in dem Bericht der Sonderermittler mehr oder weniger eine logische Erklärung dafür. Und die hieß dann insbesondere, dass bei der polizeilichen Überprüfung der Name Kocak nicht als phonetischer Suchbegriff ermittelt wird. So, da denkt man sich ja, okay, ist jetzt nicht besonders toll, dass man den Namen da nicht gefunden hatte oder nicht abgleichen konnte bei der Polizei. Also ein technischer Fehler passiert einmal. Aber gut, wenn der Name da einfach nicht kursiert ist, von Roten Smart jetzt auf Ferhat Kocak zu schließen, das ist jetzt ja durchaus auch etwas schwieriger. Nun hatten wir die Befragung, und in den Befragungen kommen wir doch zu einem etwas anderen Urteil, dass es nicht nur irgendwie eine Frage eines phonetisch nicht durchführbaren Suchabgleichs war.
Na, ich habe ja gerade schon angedeutet, dass es verschiedene Informationen beim Verfassungsschutz ja vorlagen. Das ist ja auch vom Verfassungsschutz Leiter in der Innenausschusssitzung, ich glaube, sie war im November 2019, dargestellt worden, welche Informationen alle vorlagen. Und man muss einfach ganz klar sagen, diese Informationen wurden nicht zusammengefügt zum richtigen Zeitpunkt, nämlich an dem, bevor der Anschlag auf Ferhat Kocak stattfand. Zwischen dem letzten Abhörzeitpunkt und diesem Anschlag liegen 2 Wochen. In diesen 2 Wochen hat der Verfassungsschutz es nicht geschafft, alle Informationen, die ihm vorlagen, zusammenzufügen. Und damit bin ich wieder bei einem Punkt, den wir hier sehr oft haben. Der Verfassungsschutz sammelt relativ viele Informationen, aber die Verwertung dieser Informationen, so dass sie brauchbar zur Kämpfung von Straftaten und der rechtsextremen Szene genutzt werden können, die findet eben nicht statt. Und dadurch entsteht da eine Datenhalde, die nicht richtig verwertet wird und damit unbrauchbar ist ab irgendeinem Zeitpunkt.
Vor allem muss man sich ja die Frage stellen. Also man beobachtet den Rechtsextremismus, die rechtsextreme Szene, und führt auch entsprechende Maßnahmen durch. Also wie wir jetzt auch erfahren haben, eine entsprechende G10, also eine Telefonüberwachungsmaßnahme, muss man eigentlich davon ausgehen, dass dann der Verfassungsschutz nur aktiv wird, wenn direkt am Telefon gesagt wird, lieber rechtsextremer Kollege, wir verabreden uns morgen um 18 Uhr bei dem und dem für die und die Straftat, damit so eine Übermittlung erfolgt? Oder kann man vielleicht durchaus erwarten, dass gerade auch wenn Personen direkt ausgespäht werden, der Verfassungsschutz da nicht besonders sensibel sein müsste und darauf hinarbeiten müsste, all die Informationen, die ihm auch vorliegen oder die er vielleicht auch noch beschaffen muss, so zusammenzuführen, dass Betroffene gewarnt werden können oder dann zumindest erkannt wird, wer im Fokus der Neonazis stand. Weil der Verfassungsschutz hat uns ja klar deutlich gemacht, er wusste von der Ausspähung, er wusste, dass explizit antifaschistisch engagierte Person direkt aus Neukölln ins Visier der rechtsextremen Szene dort geraten sind. Aber was hat er gemacht? Er wusste, wer die Personen sind. Er wusste, dass das immer wieder passiert. Aber eine richtige Einschätzung von der Gefährdung oder eine Zusammenführung, um zu sehen, wer wird denn da wie oft verfolgt, wie real ist diese Gefahr auch, da sind wir dann nicht wirklich weitergekommen. Die Infos wären aber eigentlich da gewesen.
Und ich möchte noch einen Rückklapp vielleicht machen auf die Befragung des Landeskriminalamts, weil da kam regelmäßig von Mitarbeitern des Staatsschutzes, gerade auf der Arbeitsebene, der Vorwurf, dass das, was der Verfassungsschutz als Behördenzeugnis übermittelt hat, eben so abstrakt war und so vage in den Beschreibungen oder so unkonkret in den Anlässen, die dort beschrieben werden, dass es am Ende nicht brauchbar war, um genau das zu machen, was du gerade beschrieben hast, nämlich Betroffene zu warnen, zu gucken, ob man irgendwelche Maßnahmen ergreifen kann, um Straftaten zu verhindern, Gefährderansprachen durchzuführen. Für all das waren die Inhalte der Behördenzeugnisse meist viel zu abstrakt. Und dann laufen wir eben genau in so eine Situation. Der Verfassungsschutz hat am Ende relativ wenig beigetragen, um die rechtsextreme Anschlagsserie in Neukölln aufzuklären.
Es gibt dann auch explizit ein Beispiel, wo der Verfassungsschutz dann gemerkt hat, dass mit seiner eigenen Praxis was nicht stimmt. Denn gerade nach diesem Fall Ferhat Kocak hat man als Lehre daraus angefangen, diese Behördenzeugnisse nicht mehr als Verschlusssache für den Dienstgebrauch, sondern offen zu übermitteln. Also offen heißt jetzt nicht, dass man das vom Verfassungsschutz ins Internet stellt, damit es jeder sehen kann, sondern praktisch die Mitteilung an die Polizei gibt, so dass sie sie auch verwenden kann. Sei es eben zur Ansprache, zur Gefährderansprache, zur gefährdeten Ansprache oder auch konkret dann in möglichen Ermittlungen, um einen Verdacht zu erhärten und Personen von der Straftaten auch zu überführen.
Und dabei eben auch rausgenommen hat, dass bis zu diesem Zeitpunkt war dann auch explizit der Hinweis, dass es nicht zu Sicherheitsgesprächen mit möglichen Anschlagszielen genutzt werden darf und auch nicht zu Gefährderansprachen. Auch diese Klausel ist dann in diesem Zuge aus den Behördenzeugnissen entfernt worden.
Also jetzt mal ehrlich, ne? Betroffene schützen, da kann man auch nicht weiterkommen mit solchen Lappalien wie, naja, das Outing von entweder rechtsextrem oder linksextrem, das heißt so ein Spiel links-rechts, das getrieben wird. Da kann man auch nicht einfach kommen, ja, der Datenschutz, der verbietet uns alles. Na klar gibt es auch rechtliche Rahmenbedingungen, es gibt das Verfassungsschutzgesetz. Natürlich müssen Persönlichkeitsrechte gewahrt werden, aber es geht doch vor allem darum, wenn wir Personen im Blick haben, die, und so war es in diesem Fall, unmittelbar davor stehen, Straftat zu begehen, explizit Menschen ins Visier nehmen, da erwarte ich schon von dem Verfassungsschutz, dass er die Informationen, die er hat, zusammenführt, sensibel ist und auch dann eingreift, um zu ermöglichen, dass Informationen fließen, vor allem, wenn es darum geht, Menschen vor Straftaten zu schützen. Im Fall Ferhat Kocak hätte das, wie ihr wisst, auch schiefgehen können. Das Auto im Carport wurde angezündet und hätten die Flammen letztendlich auf das Haus übergeschlagen, was nur eine Frage von Minuten gewesen wäre, da war eine Gasleitung und es hätte vielleicht auch Tote geben können.
Ihr seht, wir haben uns in dieser Sitzung sehr intensiv, nicht nur in dem öffentlichen Teil, aus dem wir euch jetzt berichtet haben, sondern auch im Geheimschutzteil mit der Frage beschäftigt, wie hat der Verfassungsschutz, welche Informationen hat er zu welchem Zeitraum, wie hat er die ans LKA übermittelt und eben auch nicht nur allgemein über den ganzen Zeitraum, sondern auch sehr konkret am Fall Ferhat Kocak. Im einen anderen konkreten Fall, den können wir ja vielleicht kurz noch streifen, der bei unserer Befragung vorher eine große Rolle gespielt hat, bei der letzten Folge, die ihr ja auch im Podcast gehört habt, das war das Thema Ostburger Eck. Da waren wir ja beim letzten Mal so verblieben, dass wir ein bisschen mit zwei Versionen rausgegangen sind, weiterhin aus den Befragungen des Verfassungsschutzes und der Polizei. Und daran hat sich jetzt auch nicht wirklich was geändert, oder?
Nö, der Stand bleibt, wie er ist. Es gibt einfach zwei unterschiedliche Versionen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Polizist zwar anwesend war in einer Kneipe, wo Rechtsextreme waren, aber mit denen eigentlich nie in Kontakt war. Und die Verfassungsschutzbeobachter, die sind sich weiterhin sicher, dass das eigentlich ein Gespräch zwischen Polizisten und dem Haupttatverdächtigen waren. Die Mitarbeiter jetzt, auch wenn sie praktisch auf Sachbearbeiterebene zuständig waren im Auswertebereich für genau die Auswertung der Observation, auch die haben das an dieser Stelle einfach hingenommen. Aber auch hier kam zumindest die Aussage, dass das Ostburger Eck nicht nur eine Fußballkneipe war. Es war jetzt kein gefestigter Treffpunkt von Rechtsextremisten, aber dort haben sich zumindest auch immer wieder Rechtsextreme getroffen und das Lokal als Stammtisch oder zumindest Treffpunkt genutzt.
Dann würde ich sagen, können wir den Blick vorauswerfen auf die nächste Sitzung. Wir hatten euch ja schon angekündigt, wir werden auch in den drei Sitzungen nach den Herbstferien noch den Komplex Verfassungsschutz fortsetzen. Und mit wem machen wir denn das nächste Mal weiter, Basili?
Ja, Verfassungsschutz, auch hier wieder keine Namen, also machen wir weiter mit Z11, Z12, Z13, aber wir springen jetzt praktisch wieder eine Stufe nach oben. Von den Sachbearbeitern geht's in die Gruppenleitungen. Da haben wir dann die Gruppenleitung aus dem Auswertereferat für den gesamten Untersuchungszeitraum und danach auch nochmal eine Person aus der Beschaffung aus den Jahren 2012 bis 2016. Wir stellen uns wieder auf eine etwas längere Sitzung ein. Mal schauen, was dazu kommt. Vielleicht entdecken wir auch, wo die Informationen von der Sachbearbeiterebene, die dann nicht mehr bei der Referatsleitungsebene angekommen sind, ob sie dort verloren gegangen sind oder wo auch immer sie abgeblieben sind. Wir sind gespannt.
Bis dahin, auf Wiederhören.